ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Herzlich willkommen. Ja, wir waren in den vergangenen Monaten nicht ganz so regelmäßig für euch da, wie ihr das gewohnt seid. Das lag einfach an diesem Mega-Sportsommer. Wir waren alle viel unterwegs, nach der Tour noch bei Olympia und bei den Paralympics. Und Holger Gersker kommt gerade zurück von den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Zürich und ist mir jetzt aus Hamburg zugeschaltet. Hallo Holger.
Hallo Moritz.
Ja, und ich bin Moritz Kasserlet, grüße euch aus meinem kleinen Heimstudio in Bremen, der Heimat des neuen U23-Weltmeisters. Auch darüber sprechen wir. Ihr hört diesen Podcast natürlich, wie viele andere großartige Dinge, in der ARD-Audiothek. Und in dieser Folge reden wir über die WM in Zürich. Eine besondere WM, das kann man, glaube ich, sagen. Eine, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Holger, weißt du jetzt schon, wie der Olympiakurs 2028 in L.A. sein wird? Weil jetzt fehlt Pogacar ja tatsächlich nur noch der Olympiasieg, ne?
Ja, oder mal ein Zeitfahr-WM-Titel oder sowas. Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, es steht auch noch gar nicht fest. Also man kann es noch gar nicht wissen. In jedem Falle ist es ja nicht so wie in Paris, dass man nach Bergen wirklich krampfhaft suchen muss. Die gibt's ja, also Hollywood Hills und so weiter. Da kann man sicherlich auch eine Strecke finden, die sehr selektiv sein kann und ihm demzufolge auch sehr entgegenkommt. Wobei, brauche er eigentlich einen speziellen Kurs?
Kann er nicht. eigentlich geht alles bei ihm. Ja, diese Attacke, mehr als 100 Kilometer vor dem Ziel, müssen wir natürlich drüber sprechen. Eigentlich alle haben die als dumm bezeichnet, er selbst ja auch. Ich habe gedacht, okay, wenn's einer kann, dann er. Was war dein Gedanke?
Ja, sie haben es ja vorbereitet. Also wir haben uns schon gewundert ein bisschen, dass die slowenische Mannschaft ab 115 Kilometer vom Ziel Tempo gefahren hat. Also so im UAE-Style. Und eigentlich war ja nur die Frage, kann die slowenische Nationalmannschaft, ja, da gibt es den Jan Tratnik, wobei der in der Ausreißergruppe war. Primož Roglič ist übrigens auch mitgefahren, auch wenn man ihn kaum gesehen hat. Aber die anderen sind jetzt ja doch nicht in der Qualitätsgruppe wie ein Mark Hirschi oder wie Rafael Majka oder so, die das bei der Tour de France oder bei anderen Rundfahrten für ihn machen. Und was machen die denn da 115 Kilometer vor dem Ziel? Also sie müssen ja jetzt irgendwas für ihn vorbereiten und dann ist er halt los, 102 Kilometer vor dem Ziel. Und ja, diese 85 Kilometer, die es waren bei der Strade Bianche, und deswegen hätte man sich auch gedacht, okay, aber das ist jetzt auch, weil taktisch natürlich sehr schwierig, vorn war noch eine Ausreißergruppe, an der muss er ja natürlich sofort vorbei, was macht der Rest? Und letztlich, wenn man sich das alles nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen lässt, waren es diese, ich glaube, fast 10 Minuten, die der Schock im Feld währte, bis die mal irgendwann sich sortiert haben. Und speziell die belgische Nationalmannschaft war wirklich schlecht drauf. Also die haben das echt verpennt. Und diese Minute, die sie ihm da geschenkt haben, das war die, die er auch im Ziel auch hatte.
Ja, wobei es klang ja hinterher auch, es klang ja gar nicht so, als wären sie richtig geschockt gewesen, sondern fast ein bisschen naiv zu glauben, ja, das kann ja gar nicht funktionieren. Das wird schon irgendwie wieder zusammenkommen. Also was war es denn dann wirklich?
Macht's aber nicht besser, ne? Also nee. Was auch immer es war. Man muss natürlich immer bei diesen WM-Rennen berücksichtigen, man kann sie nicht mit den großen Rundfahrten insofern vergleichen, es gibt halt keinen Funk. Das heißt, man weiß im Prinzip nicht, wie sind die Abstände, wie ist die genaue Konstellation zu jeder Minute. Es gibt ab und zu, kommt die alte Schiefertafel vorbei, alle 5 Minuten und da fährt man dann ein bisschen was. Und das macht die ganze Geschichte natürlich so ein bisschen heikel. Vielleicht haben sie auch gedacht, okay, 105 Kilometer vor dem Ziel, der kann ja jetzt eigentlich nur die Brücke nach ganz vorn überbrücken. Und dann hat man ja da vorne, diese ersten Gruppe, den 16, waren ja auch richtig gute Fahrer dabei, wie Florian Lipowitz oder beispielsweise natürlich auch Pavel Sivakov oder auch Jay Vine, der Australier. Die würden natürlich erstmal das Hinterrad halten und dann kriegen wir die auch schon wieder. Das ist alles kein Problem. Vielleicht war das auch so der Gedankengang. Und während des gesamten Rennens dann war immer so die Frage, wann arbeiten die wirklich zusammen, vor allem die Niederländer und die Belgier. Und man sah natürlich in den Einblendungen, okay, jetzt sind sie mal wieder auf 38 Sekunden ran, auf 33 Sekunden. Ja, jetzt fahrt doch einfach noch 2 Kilometer zusammen und dann habt ihr ihn. Aber das wissen sie halt nicht. Mhm. Solange sie ihn nicht sehen, wissen sie es nicht, ob sie wirklich näher kommen oder nicht. Ja, am Ende war natürlich das Ausschlaggebende, dass über weite Strecken Remco Evenepoel und Mathieu van der Poel eher gegeneinander gefahren sind als miteinander gegen Pogacar.
Ja, Van der Poel ja zumindest noch Dritter geworden am Ende. Nimmst du denn Pogacar ab? Also ich zitiere ihn mal. Ne? Er sagte, das war kein Plan, eigentlich war das dumm. Wer sich sowas ausdenkt, der muss nicht ganz hell im Kopf sein. Und er wirkt ja oft so ein bisschen unbekümmert und wie jemand, der sehr spontan entscheidet. Das macht die Rennen mit ihm ja auch oft sehr attraktiv, weil du das Gefühl hast, dass einer, der ist immer zu allem imstande. Aber nimmst du ihm ab, dass es nicht sein Plan war, dass es eine spontane Entscheidung war? Du hast die Vorbereitung der Slowenier gerade schon angesprochen.
Also wahrscheinlich war es vielleicht nicht der Plan schon morgen im Teambus, aber es war der Plan in dieser Rennsituation ganz offenbar. Und er hat auch in einer weiteren Antwort gesagt, ihm kam diese Gruppe einfach zu stark vor mit 3 Minuten Vorsprung. Ich hatte jetzt nur 3 Namen genannt, da war auch noch Simon Geschke dabei. Klar, der war in der ersten Ausreißergruppe und sicherlich nicht mehr so bei Kräften, aber das war schon insgesamt gesehen eine gute Gruppe. Und vor allem war es eine Gruppe, in der fast alle Nationen vertreten waren. Das heißt, es waren Belgier vorn dabei, es waren Australier vorn dabei, die Deutschen waren vorn dabei und die Anzahl der Nationen, die da potenziell hinterherfahren würden, war überschaubar. Übrigens auch Slowenien war vorn dabei mit Jan Tratnik. Und deswegen hätte es gut sein können, dass im Feld so lange nichts passiert und deswegen kam er wahrscheinlich auf die Idee, jetzt mache ich einfach mal was, aber das dann nicht spontan, ich fahre los, sondern mit der Vorwarnung von einer halben Runde, also von einer Viertelstunde oder 20 Minuten, ich lasse erst nochmal meine Mannschaft da vorn fahren und dann nutze ich das, dann steigen meine Chancen, dass ich auch allein aus dem Feld wegkomme.
Ja, Simon Geschke hast du angesprochen, übrigens mit der Startnummer 100 in seinem letzten ganz, 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 ganz großen Rennen. Er hatte noch den Münsterland-Giro am Donnerstag, also am Tag der Deutschen Einheit in Münster, wie der Name schon sagt. Glaubst du, dass er das nochmal richtig genießen konnte in Zürich, dieses Rennen, dieses WM-Rennen?
Das weiß ich, weil er uns das hinterher auch gesagt hat. Ich habe vorher noch mal lange mit ihm gesprochen. Am Freitagvormittag waren wir im Hotel bei der Mannschaft. Auch so mit der Frage, ob jetzt vor allem Wehmut dabei ist, dass es aufhört, weil er diesen Job ja gefühlt auch gern gemacht hat. Ich habe auch schon deutsche Radsportlerinnen und Radsportler erlebt vor letzten Rennen, die total erleichtert waren, dass das alles jetzt vorbei ist und sich vor allem auf das danach gefreut haben und sich nicht mehr quälen müssen. Bei ihm hatte ich so das Gefühl, dass es so ein Abwägen ist. Er wird ja Vater in den nächsten Monaten und er will auch gar nicht jetzt im Radsport ab Januar gleich wieder arbeiten. Das klang natürlich irgendwann bei André Greipel auch so. Jetzt ist er Bundestrainer und reist durch die Landschaft und ist fast genauso viel unterwegs wie früher. Aber er möchte jetzt wirklich mal ein Jahr nichts machen und raus aus dem Ganzen. Aber diese Rennen will er mitnehmen. Er hätte natürlich auch sagen können, nach diesem stressigen Sommer in Sachen Giro und Tour, das war's dann. Aber nichtsdestotrotz hat er den Herbst jetzt noch mitgenommen, nimmt jetzt auch noch dieses letzte Rennen mit. Ich glaube, er ist total fein damit und er hat es nochmal riesig genossen. Er hat uns auch gesagt, dass er in jedem Falle ins Ziel fahren würde, egal wie das Rennen läuft, und dass er in dieser Gruppe vorn dabei war und alle anderen aus dieser ersten Gruppe haben natürlich gar keine Rolle mehr gespielt. Und er ist ja noch, ich glaube, er hatte nur 5 Minuten Rückstand am Ende, was beim WM-Rennen wirklich wenig ist und paar 30. irgendwas geworden und hat sich da im Ziel noch feiern lassen. Da muss man sich auch nochmal durchquälen, ne? Wenn man gar keine Chance mehr hat, dass die anderen wie Schachmann und Brenner, die einfach ihren Job getan haben, die sind dann raus, aber er ist das noch mitgefahren, hat das wirklich nochmal genossen und er wird natürlich auch erkannt und viele wussten natürlich auch, dass das der letzte internationale Renneinsatz sein würde.
Ja, der allerletzte ist dann am Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober in Münster, übrigens live zu sehen ab 12.45 Uhr auf sportschau.de. Absolute Top-Besetzung, also wirklich ein ganz hochklassig besetztes Rennen. Schaltet da unbedingt ein auf sportschau.de. Du hast André Greipel erwähnt, den Bundestrainer. Wie zufrieden kann er denn sein mit dem Abschneiden der deutschen Mannschaft? Georg Zimmermann ist als bester Deutscher 15. geworden. Dass da jetzt nichts zu holen ist im Normalfall, das war absehbar. Wie zufrieden ist die deutsche Mannschaft und wie zufrieden ist der Bundestrainer?
Ja, wir sind ja erstmal nur bei den Männern. Ja. André Greipel hat auf jeden Fall natürlich auch eine Silbermedaille mitgewonnen, denn es gehört ja auch diese Staffel dazu. Da sind ja 3 Männer gefahren. Das war wirklich richtig gut. Da muss man noch hinterher sagen, vorher haben wir ein bisschen gezweifelt, was will man mit Marco Brenner in einem Mannschaftszeitfahren. Das war genau die richtige Entscheidung von André Greipel, die genau so aufzustellen, wie sie da gefahren sind, mit Miguel Heidemann, Maximilian Schachmann und Marco Brenner. 85 hundertstel Sekunden an Gold vorbei. Auch eine spezielle Geschichte von Zürich. Das mal zum einen. Zum anderen wird er sicherlich genauso enttäuscht gewesen sein über das Zeitfahrabschneiden mit Platz 20 und 23. Da fehlten natürlich die beiden besten deutschen Zeitfahrer mit Lennart Kemner und mit Nils Polit. Und dieses Straßenrennen, ja, auf jeden Fall gut aufgestellt. Eine Mannschaft mit 6 Kletterern. Das hat auch Simon Geschke gesagt. Das hätte er früher, als er mal begonnen hat in der Nationalmannschaft, da gab es gar keine 2, 3 Kletterer, die man zu einer WM hätte schicken können. Dann gab es irgendwann Emu Buchmann und dann kam noch Marc Schachmann dazu. dazu, aber irgendwie gefühlt war er immer alleine, weil diese ganze Nationalmannschaft und die Topfahrer aus Zeitfahrern wie Toni Martin und Sprintern bestand. Das war so. Ne? Die waren natürlich auch alle richtig gut. Zum Glück gab es damals auch mal Weltmeisterschaften, wo Sprinter eine Chance gehabt haben. Er selber, André Greipel, hat ja auch eine WM-Medaille gewonnen, Bronze in Kopenhagen 2011. Und jetzt hier mit diesen sechs Fahrern war vorher klar. Die Frage war natürlich, wie geht man sowas an? Alles zu versuchen, um möglichst in Richtung Medaille zu kommen oder Kräfte schon zu fahren und einen in die Top Ten bringen. Und sie haben sich für das Erste entschieden, offensiv zu fahren. Sie hatten in dieser entscheidenden Gruppe zwei dabei mit Florian Lipowitz und Simon Geschke genau die richtigen. Und sie hatten dann ein bisschen Pech, dass diese Pogacar-Nummer diese Gruppe zerstört hat. Wenn die noch weitergekommen wären, hätte Florian Lipowitz mit Sicherheit eine Top Ten-Platzierung erreicht. Er selbst, ehrgeizig wie er ist, hat dann versucht, Pogacar zu folgen, so wie Sivakov auch, und zwar berghoch, ausgerechnet an dieser Stelle, wo es am steilsten war. Da hat er dann den Anschluss verloren, das ist moralisch schwer gewesen und außerdem natürlich auch, da ist er wirklich dann einmal in den grauen Bereich gefahren, was man 80 Kilometer vor dem Ziel eigentlich nicht tun sollte. Und deswegen war er dann sozusagen um die Top-10-Plätze aus dem Rennen. Wenn er von Anfang an defensiver gefahren ist, wäre, das hat auch Georg Zimmermann im Ziel noch einmal gesagt, der ja letztlich 15. war und damit bester Deutscher, der immer an der Seite von Ben O'Connor fuhr, der am Ende Zweiter geworden ist, wäre es vielleicht der bessere Ansatz gewesen für Top-10 oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber das kann man hinterher nicht sagen. Sie haben das alles riskiert und der Ansatz war richtig, dass es so läuft mit Pogacar war am Ende nur unglücklich. Sonst bin ich ziemlich sicher, wäre Florian Lipowitz in die Top Ten gefahren.
Und Lipowitz, müssen wir mal sagen, ist so echt der deutsche Durchstarter des Jahres, ne? Mit der Super Vuelta jetzt noch im Spätsommer. Also da bin ich sehr gespannt, was wir von dem noch sehen und hören werden. Lass uns mal über die Frauen sprechen. Liane Lippert, Vierte geworden, ist sie inzwischen tröstlich.
Ja, sie war fein damit, und zwar aus zwei Gründen. Ad eins, das Jahr war ja wirklich eine Katastrophe. Wir hatten sie ja Anfang des Jahres hier bei uns, auch im Sportshow-Tourfunk-Podcast, als diese Verletzung sie geplagt hat. Und sie sagt immer noch, vor ein paar Monaten konnte sie eigentlich gar nicht richtig laufen. Und die Vorbereitung im Juni war super, super schwer. Ich habe sie auch bei der Deutschen Meisterschaft erlebt, als sie so halbwegs verzweifelt war. Und jetzt mit diesen vielen guten Plätzen, also zwei Dritten bei der Tour de France, dem dritten Platz auch bei einem World Tour Rennen in Ploet, was wirklich ein wichtiges, gutes Rennen ist. Und jetzt eben dem vierten Platz weiß sie, dass sie zur Weltspitze gehört. Sie war bei den Besten. Sie war nicht hinter den Besten, sondern sie war mit den Besten. Mhm. Das sind diese beiden Ansätze. Allerdings, wenn man ihre Vorgeschichte kennt, sie war ja nicht nur zweimal Vierte jetzt bei Weltmeisterschaften, auch noch einmal Fünfte. In Summe muss es doch irgendwann mal reichen in Sachen Bronze oder zumindest irgendeiner Medaille. Wenn man Australien nochmal in Erinnerung ruft, die WM vor zwei Jahren, als sie zweimal mit fünf Fahrern unterwegs war, die überhaupt nicht kooperieren wollten und zweimal fuhr das Feld wieder hin. Und jetzt hier diese letzten Kilometer bei diesem WM-Rennen, sie waren zu viert unterwegs und zwar mit einer Fahrerin, die 100% im Sprint langsamer ist, nämlich Demi Wollering aus den Niederlanden, wo eigentlich klar war, diesmal gewinnt sie eine Medaille und dann fangen diese vier Frauen wieder an zu taktieren und wieder an zu warten und dann kommt Chloe Daigert von hinten, wo jeder weiß, sie kommt von der Bahn, ist ja auch Olympiasiegerin mit dem Bahnvierer, die kann sprinten, die war dreimal zurück und dann wusste man schon, oh Gott, Kopecky ist natürlich schneller im Sprint. Klar, sie ist ja auch auf der Bahn zigmal Weltmeisterin geworden. Dann Daigert und dann Elisa Longo-Borghini machte wirklich einen starken Eindruck. Das kann wieder Platz 4 werden. Und dass es natürlich genau so gelaufen ist, das ist super bitter. Also ich habe hinterher, wir haben mal so im kleinen Kreis zusammengesessen. Ich will Marcel Kittel, der für ZDF-Experte war, auch nicht wirklich zitieren, aber taktisch, auch was die Niederländerinnen gefahren sind, das war, da merkte man auch schon, es geht hier ohne Funk und da ging es wirklich Kraut und Rüben. Bei diesem Rennen hätte man taktisch vieles, vieles ganz viel besser und ganz anders machen können. Dann wäre dieses Rennen ganz anders ausgegangen.
Aber du sagst, sie ist fein damit jetzt so, mit ein bisschen Abstand.
Sie wirkte so, ja, weil sie auch gemerkt hat, dass es jetzt alles geschuldet dieser schlechten Saisonvorbereitung und trotzdem kann sie mit den Allerbesten mitfahren. Sie hat da ja auch mal zwischendurch mal für ein paar hundert Meter den Anschluss verloren, sich da wieder rangekämpft, hat das alles richtig gemacht, war immer vorn dabei, extrem aufmerksam gefahren, immerhin bei einem Rennen, das anders als bei den Männern total verregnet war, nasse Straßen, die Abfahrt. und immer im Hinterkopf, dass auf dieser Strecke, auf exakt dieser Strecke eine Frau gestorben ist. Das darf man bei diesem Rennen nie ausblenden. Das spielte alles in diesem Frauenrennen eine große, große Rolle. Und damit hat sie ein großartiges Rennen gezeigt und weiß ganz genau, wenn nächstes Jahr die Vorbereitung besser läuft, dann wird sie definitiv in der Weltspitze eine ganz, ganz tolle Rolle spielen.
Ja, diesen tragischen Todesfall hast du gerade schon erwähnt. Darüber reden wir gleich noch. Ich möchte nochmal bei den Frauen bleiben. Also wir haben ja im Elitebereich zumindest sehr viel bessere Ergebnisse gehabt als bei den Männern. Lippert, Vierte im Straßenrennen. Antonia Niedermayer, Vierte im Zeitfahren, damit U23-Weltmeisterin. Das ist da ja nicht aufgeteilt in verschiedene Zeitfahren, sondern in derselben Wertung geht es auch um die U23-Titel. Antonia Niedermayer natürlich auch ein absoluter Shootingstar des Jahres. Die haben wir übrigens auch im Tourfunk gehabt, habe gerade nochmal nachgeguckt, in der Folge vom 7. Februar. Klickt da gerne rein, hört da gerne nochmal rein, wenn ihr sie ein bisschen besser kennenlernen wollt. Also ich glaube, die Frauen können insgesamt sehr zufrieden sein. Ne? Also das Mixed Silber gehört ihnen ja auch.
Ja, Antonia Niedermayer hat den kompletten Medaillensatz sogar, weil auch in dem Straßenrennen steckt eine U23-Wertung. Das halte ich ja für absurd, was da passiert, weil man das erstens gar nicht so richtig auseinanderhalten kann. Die haben zwar unterschiedliche Startnummern, aber wie will man denn da fahren? Ne? Also das ist man jetzt, hilft man, also jetzt anstelle von Antonia Niedermayer, hilft man jetzt Liane Lippert zu einer Frauenmedaille oder hält man sich total zurück und guckt nur, wo sind die Konkurrentinnen in Sachen U23? Letztlich sind aus diesem gesamten U23-Feld, glaube ich, 13 Frauen ins Ziel gefahren und ich glaube auch schon die 6. oder 7. hatte 10 Minuten Rückstand. Also das ist ein merkwürdiges Rennen gewesen. Das gibt's aber so nicht nochmal. Es gibt jetzt auch wie bei den Männern eigenständige U23-Rennen nächstes Jahr bei der WM. Also es hat sich erledigt, aber vor allem natürlich für sie kompletter Medaillensatz, habe ich gesagt, mit der Silbermedaille in der Staffel. Aber der 4. Platz im Zeitfahren unter den allerbesten, es waren alle am Start und sie lag vor der Olympia-Zweiten, vor Anna Henderson aus Großbritannien. Sie lag vor oder fast gleich auf mit der Bronzemedaillengewinnerin Chloe Daigert, die zweimal Weltmeisterin gewesen ist im Zeitfahren. Sie lag auf jeden Fall vor vielen, vielen Spezialistinnen und war 15. bei Olympia ja nur. Und deswegen, das war wirklich, wirklich verblüffend. Natürlich kam ihr der Kurs ein bisschen entgegen, weil sie ja sehr, sehr gut klettern kann, dass es auch im Zeitfahren über den Berg ging. Das wird aber nächstes Jahr bei der WM auch so sein.
Ja. Dann gab es ein ganz großes Highlight aus deutscher Sicht. Am Freitag ging leider fast ein bisschen unter aus dem genannten Grund, dass da ja die junge Schweizerin tödlich verunglückt ist. Und trotzdem war es ein historischer Moment für den deutschen Radsport. Wir hören mal rein in deine Reportage für die deutschen Radiosender.
300 Meter noch. Jetzt hat Niklas Behrendt die taktisch günstigere zweite Position beobachtet, was Martin Svitschek, der Slowake, vor ihm tut. Wird der ein Nachfolger von Peter Sagan oder kann Niklas Behrendt als zweiter Deutscher überhaupt U23-Weltmeister werden? Gerald Ziolek war der Erste. Die letzte Medaille liegt 7 Jahre zurück. Das war Lennart Kemner, auch ein Bremer. Immer noch belauern sich die beiden. Jetzt sind es nur noch 200 Meter. Gleich kommt der Punkt, an dem ein Antritt Sinn macht. Jetzt greift er an, Niklas Behrendt mit seinen 1,95. Kann Svitschek in den Windschatten hinein. Das sieht erst einmal nicht so aus. Der Sprint ist aber ein langer. Niklas Behrendt hat aber Vorsprung. Niklas Behrendt wird hier Weltmeister. Niklas Behrendt ist U23 Weltmeister in Zürich.
Ja, ich sag dir, Bremen ist sowas wie eine Talentschmiede. Lennart Kemner ja auch ein bisschen eingemeindet, aber Niklas Behrendt ist wirklich Bremer. Und U23 Weltmeister. Hat er das Zeug zum neuen deutschen Supersprinter?
Ja, was wird aus ihm? Der ist 1,95 groß also ich bin auch sehr blauäugig vielleicht an dieses Rennen rangegangen, an diese U23 und wir haben uns sehr auf Emil Herzog konzentriert als Kapitän, wussten, dass Tim Teutenberg natürlich ein richtig guter U23-Fahrer ist, machen wir uns nichts vor, mit seinen Top-Platzierungen bei Paris-Roubaix beispielsweise. Aber natürlich auch mit Problemen, wenn das Rennen schnell wird an diesen Bergen und der Kurs hatte Berge. Und Niklas Behrendt hatte ich der war sehr gut im Zeitfahren schon unterwegs auf diesem Kurs, hat auch da kann man ja auch die Abschnittszeiten so ein bisschen sich anschauen, am Berg nichts verloren, das war schon sehr verblüffend. Aber dann mit 1,95, wir dachten immer, der Berg, aber der Berg ist jetzt einer zu viel, weil der tankte sich diese Berge auch hoch. Und um auch mal ein bisschen so den Rahmen nochmal zu erläutern, da waren Fahrer dabei wie Isaac del Toro, der als das ganz große Supertalent gehandelt wird, der Mexikaner, der gleich im Januar in Australien schon ein World Tour Rennen gewonnen hat, und Isaac del Toro ist einer der wichtigsten Helfer für Tadej Pogacar und wird, also bei UAE sagt man, das wäre dessen Nachfolger potenziell. Und Isaac Del Toro war in dieser Gruppe dabei und hat versucht, am Berg Niklas Behrens abzuhängen. Und es ist ihm nicht gelungen. Also das war wirklich, wirklich, wirklich verblüffend. Und was macht man jetzt mit 1,95 und mit einem, der so gut über die Berge kommt? Was ist das für ein Fahrertyp, was aus dem mal werden könnte? Natürlich mit 1,95 und sehr endschnell ist es wie gemacht normalerweise für Klassiker. Denn er hat auch ein bisschen die Explosivität, um unter Umständen bei der Flandernrundfahrt mit über die Berge zu kommen. Es wäre natürlich ein super Typ eigentlich auch für Milan San Remo. Und so wie er auch über diese fast 200 Kilometer gefahren ist, wäre selbst die Lombardei-Rundfahrt denkbar. Also bin ich mal sehr gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Klar, mit 1,95 kommt man jetzt keine Alpenpässe bei einer Tour de France irgendwie ganz vorn. Das ist mir auch klar. Das hat es noch nie gegeben und wird es auch nicht geben. Aber alle anderen Möglichkeiten stehen ihm ja offen. Er ist ja auch erst 20. Ja. Ja, klingt, als könnte da was draus werden.
Wie ist denn Niklas Behrens so als Typ?
Ja, Kollege Matthew hat mit ihm gesprochen ein paar Mal, wirkt sehr gelassen, sehr fokussiert auch, einer der auch sehr viel über diese Rennen auch nachdenkt. Er kommt ja aus einem sportlichen Elternhaus, seine beiden Eltern waren Schwimmer, da hat er auch selbst angefangen, dann war er Triathlet und hat dabei gemerkt, dass er eigentlich bei den Radrennen, also beim Radteil des Triathlons immer Boden gut macht, beim Schwimmen ging's noch so und Laufen ist jetzt nicht so seins, mit 1,95 kann ich auch das nachvollziehen. Und
kann deswegen ich grundsätzlich hat, nachvollziehen, auch unabhängig ja, von der Körpergröße.
Ja, und deswegen ist er jetzt zum Radsport gekommen, ist also noch gar nicht so weit dabei und beweist aber auch mal mehr, dass das immer öfter gibt's ja Fahrer, die aus ganz anderen Disziplinen kommen und das ist bestimmt kein Nachteil, dass man erstmal eine Ausbildung bekommt, die alles Mögliche schult. Und man lernt ja auch ganz Dinge, die man auch bei Abfahrten braucht, beim Einteilen von Kräften, das Gleichgewichtsvermögen, was man bei vielen Sportarten merkt, das auch dann hilft bei schwierigen Situationen, um Stürze zu vermeiden. Und ich glaube, dass er da richtig gut ausgebildet ist und dass er auch einer ist, der so eine Karriere ganz geschickt aufbauen kann und der weiß, was jetzt geht und was eben nicht geht.
Ja, wir haben einen U23-Weltmeister aus Deutschland, Niklas Behrens, trägt das Regenbogentrikot, also zumindest hat er es jetzt. Vize-Europameister war er ja auch schon vor einigen Wochen geworden, jetzt eben Weltmeister. Ich habe es aber eingangs gesagt, das ist eine WM, an die wir noch lange denken werden. Und den Hauptgrund dafür habe ich jetzt lange aufgeschoben, auch wenn er kurz zwischendurch mal zur Sprache kam. Das war natürlich der Tod von Muriel Furrer, die im Juniorenstraßenrennen gestürzt ist und dann an den schweren Verletzungen gestorben ist. Hat es sich für dich richtig angefühlt, die WM fortzusetzen?
Also um diese Geschichte zu erzählen, das ging natürlich dieser Sturz an allen vorbei. Ich war ja auch da, es gehört ja auch immer dazu, dass man auch zu allen Rennen, auch zu dem der Juniorinnen an der Strecke ist, man weiß nie, was passiert. Und wir waren auch da und dieses Rennen ist ganz normal über die Bühne gegangen, ohne dass auch nur irgendjemand im Zielbereich irgendetwas gemerkt hätte. Natürlich sind Fahrerinnen ausgestiegen, sind hier ins Ziel gekommen, man schaut sich so ein Ergebnis an. Das kommt natürlich vor. Das ist in jedem Rennen so, dass jemand nicht das Ziel erreicht. Da macht man sich gar keine Gedanken. Und dann kam am Donnerstagabend eine Pressemitteilung gebündelt vom Schweizer Radsportverband, vom Weltradsportverband und vom lokalen Organisationskomitee in einem Ton, wie ich ihn von der UCI nicht kenne. Also von sehr besorgt, sehr schwere Kopfverletzungen, sehr kritischer Zustand, wo man auch hätte etwas, sagen wir mal so, vorsichtiger formulieren können, wie man es normalerweise tut. Das klang, da hatten wir alle schon ein richtig, richtig schlechtes Gefühl. Muss sagen, danach ist auch bei demselben Wetter auch noch das Juniorenrennen am Nachmittag über die Straße gegangen mit Paul Fietzke auf Platz 4. Da wusste auch noch keiner irgendwas. Und dann waren wir am Freitagmorgen im Deutschen Mannschaftshotel, als immer noch hieß, ist die Situation immer noch schwierig. Unsere Schweizer Kollegen haben uns dann auch erzählt, es hätte eine Notoperation gegeben und es wäre wirklich, wirklich kritisch. Und die Sache ist schwierig. Sie sind mit der Familie im Austausch, die Organisatoren. Und in der deutschen Mannschaft haben wir natürlich dann auch dieses Thema versucht anzusprechen. Macht ihr euch Sorgen? Was ist mit dem Kurs? So eine schwere Verletzung auf so einem Kurs. Und da merkte man so diesen Verdrängungsmechanismus. Ja, natürlich, wir hoffen, es geht alles gut. Mit Lene Lippert habe ich lange drüber gesprochen, die auch sagte, wir müssen es ausblenden. Es geht gar nicht anders. Das war nachher am Samstag nach dem Rennen ganz anders. Sie konnten es gar nicht ausblenden. Antonia Niedermayer ist auch im Ziel nochmal in Tränen ausgebrochen. Das war ganz furchtbar. Und dann saßen wir und haben dieses U23-Rennen beobachtet. Und dann kam 14.48 Uhr die E-Mail vom Weltradsportverband. Wir trauern um Muriel Furrer. Dann haben, das muss man auch sagen, dass der Weltverband das extrem gut gemanagt hat, im Grundsatz im Vorfeld schon mit der Familie das abzusprechen, wie mit der WM weiterverfahren wird, wie ist jetzt der Ansatz, wollt ihr, dass wir aufhören, sollen wir weitermachen? Die Antwort soll wohl eindeutig gewesen sein. Es gab auch keine Spekulationen und Gerüchte, so nach dem Motto, dass man schon eine Stunde vorher irgendwie lesen konnte und es keine Bestätigung gibt für den Todesfall, sondern das war die Erstinformation. Und dennoch waren alle sozusagen schon vorbereitet. Der Platzsprecher dort am Ziel hat sofort gesagt, was passiert ist. Sie haben die Musik ausgestellt am Ziel, haben auch gesagt, es wird zwar eine Siegerung geben, aber ohne Hymnen heute. Das traf dann Niklas Behrens, das war dieses U23-Rennen. Das wirkte sehr professionell. Sie haben es einfach abgewickelt im Sinne der Sportler. Und jetzt zu deiner Frage. Wir haben natürlich lange diskutiert, was ist falsch, was ist richtig. Ich schlage mich mal auf die Seite derer, die sagen, es wäre richtig, und zwar nicht aus dem Grunde, dass man jetzt sagt, die Sportler haben sich auf eine WM vorbereitet und man würde sie jetzt um die Chance bringen und was soll ein Tadej Pogacar sagen, dass er jetzt nach Hause fährt und sich umsonst vorbereitet hat, das ist gar nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist aber eher, dass dieses Thema natürlich nach wie vor eins ist, um das man sich Gedanken machen muss und dass man auch an Muriel Furrer denken sollte. Und diese Chance hatten wir durch die zwei Tage noch in Zürich, dass es zwei Rennen gab, dass es Gelegenheit gab zum Trauern, dass es diese Schweigeminuten gab, dass die Schweizer Mannschaft sich auch frei entscheiden konnte, ob sie starten wollte oder nicht. Sie waren alle am Start, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Und dass noch ein bisschen intensiver diese Frage diskutiert wird, ist es das jetzt wirklich? Können wir wirklich sagen, wir tun alles, es gibt CFR um besseren Radsport, oder müssen wir nicht, wir haben ja eine ganze Folge gemacht zu diesen Themen, oder müssen wir jetzt nicht langsam an Themen ran, Stichwort Airbag, und muss nicht noch etwas passieren, wobei ich weiß, dass bei einer Kopfverletzung ein Airbag auch nicht schützt. Und dazu kommt jetzt natürlich die Diskussion, dass es in den, vor allem erstmal in den Schweizer Medien, tatsächlich auch Rekonstruktionen gab, die ich für sehr pietätlos im ersten Augenblick, dass da schon Journalisten durch die Wälder spaziert sind, hier ist es geschehen, und diese ganzen wirklich ekelhaften Nummern, die man gelesen hat. Aber letztlich, wenn die Staatsanwaltschaft und die Polizei, in deren Händen liegen jetzt völlig zu Recht die Ermittlungen, herausgefunden hat, dass Muriel Furrer wirklich eine Runde lang sozusagen im Unterholz lag, obwohl sie einen Transponder trug, da kann man natürlich mal einen Ansatz finden, was ist eigentlich mit der Ortung von Fahrern? Kann man nicht eigentlich drauf schauen, wo befinden sie sich jetzt alle, und nicht nur, dass so ein Transponder an Start und Ziel Zwischenzeiten auslöst. Ob das so ist, weiß kein Mensch. Versteht nun mal, dass die Rettungskette funktioniert hat, dass diese Daten hat uns ja die Schweizer Polizei auch noch jetzt in Zürich vorgelegt, dass als der Notruf einging, hat es 10 Minuten gedauert, bis die Rettungsfahrzeuge vor Ort waren, und der Rettungsflieger war, glaube ich, nach 5 Minuten in der Luft. Das war alles gut. Die Frage ist nur, wann wurde sie gefunden und wie konnte das auf der Strecke so passieren? Aber das ist jetzt Sache, da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen noch Informationen bekommen.
Und man muss ja auch immer noch sagen, wir wissen ja tatsächlich auch noch relativ wenig, was überhaupt passiert ist. Ne? Also das,
wie sie gestürzt ist, wird, glaube ich, nie aufgeklärt werden. Es gibt nur kein Bild davon. Wir haben auch keinerlei Augenzeugen. Es kommt natürlich vor, weiß man selbst, im Dunkeln, im Regen, in einem Wald. Irgendjemand stürzt hinter einem, wenn da direkt niemand dahinter fährt. Es fährt ja nicht hinter jeder Fahrerin ein Begleitfahrzeug oder so. Und man hat vielleicht mal 10 Sekunden Abstand bei den vielen Kurven. Und man fährt geradeaus ins Unterholz mit dem Rad. Ne? Also wenn das Rad auf der Straße liegt, würde jemand merken, da ist was. Aber es kann natürlich sowas immer passieren, theoretisch. In Praxis aber mit Transpondern müsste man das ausfindig machen. Es hat natürlich auch in Zürich die Debatte über Funk wieder erneuert, denn ich hatte es schon gesagt, bei Weltmeisterschaften wird ohne Funk gefahren. Das ist ja das, was der Weltverband anstrebt. Es gab ja die Sitzung parallel des Weltverbandes zu diesen Punkten. Sie hatten das ja im Juni aufgerufen, diese Themen. Was machen wir, um es sicherer zu machen? Ich sage Stichwort gelbe Karten, rote Karten. Und zu diesem Maßnahmenpaket gehört ja auch, dass nur noch 2 Fahrer einer Mannschaft Funk haben, weil die UCI der Meinung ist, dass Funk diese Rennen gefährlicher macht, weil nämlich von hinten das Kommando kommt, ihr müsst jetzt alle vorn fahren, und dann wollen das alle tun und dann stürzen alle, so ein bisschen sehr platt jetzt ausgedrückt. Ja. Und letztlich ist jetzt natürlich das Argument der Fahrer an diesen Punkten, ja, sie hätte Hilfe rufen können, wenn sie Funk gehabt hätte. Aber David Lapartien hat in einem ersten Statement gegenüber den französischen Kollegen am Wochenende noch gesagt, das ist der Präsident des Weltradsportverbandes, wir sollten jetzt unsere grundsätzliche Strategie nicht von einem einzigen Vorkommnis über den Haufen werfen lassen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass darüber jetzt wieder neu diskutiert wird.
Ja, wie immer, wenn irgendwas passiert, dann gibt's eine neue Debatte. Ne? Das wird in diesem Fall jetzt sicherlich auch so sein. Es ist jetzt ein harter Cut, das hat natürlich alles in den Schatten gestellt, und trotzdem frage ich dich nochmal, was ist sonst so hängen geblieben von dieser WM in Zürich?
Ich habe sehr viele Zuschauer erlebt, also vor allem beim Straßenrennen der Männer auf einem Kurs, auf dem man eigentlich kaum Zuschauer sein konnte, weil es immer enge Straßen und auch kaum Gegenden gab, wo es berghoch ging und man praktisch in Zehnerreihen an der Strecke stehen konnte. Der Zielbereich war ticketpflichtig, das war auch mal was Neues, hat sich demzufolge nicht ganz so gut gefüllt, aber trotzdem war es natürlich ein sehr, sehr großes Zuschauerinteresse. Die Schweizer haben das in vielen Dingen gut organisiert. Vor allem war der Kurs, und jetzt muss ich das wirklich ausblenden, der Kurs so gut, dass es wirklich, mal von dieser Pogacar-Show in den letzten zwei Runden abgesehen, sehr, sehr offene und spannende Rennen gegeben hat in den Nachwuchsklassen. Also das Juniorenrennen war wirklich, wirklich toll anzugucken. Paul Fietzke, der weg war und irgendwo auf Platz 12 und dann trotzdem noch um die Bronzemedaille sprintete und das auch sehr knapp verloren hat, einer der vielen vierten Plätze für die deutsche Mannschaft, die aber auch toll waren. Das U23-Rennen haben wir schon beschrieben. Das waren wirklich spannende Rennen. Und das, weil der Kurs wirklich es ermöglicht hat, dass sowohl so Typen wie Pogacar sich durchgesetzt haben, als auch eine Lotte Kopecky, eine klare Klassikerfahrerin, als auch einer wie Niklas Behrens mit 1,95 Größe. Und die Balance stimmte. Es waren auch Kleinigkeiten, die nicht so ganz so toll waren, auch für uns, fürs Arbeiten. Mal was ganz Neues, Autos komplett zu verbannen aus dem Großraum des Rennens. Wir müssen ja auch Technik transportieren. Und es hat auch sehr oft geregnet. Das war jetzt so fürs Arbeiten mal was, eine neue Erfahrung. Das war jetzt nicht alles nur nett. Also keinerlei Presseparkplätze oder sowas, was man so normalerweise hat. Ich hoffe, das macht keine Schule. Es war auch nicht immer jedes Rennen vom Fernsehen toll fotografiert. Also dass Paul Fietzke noch um Bronze sprintete, hat uns am Zielstrich überrascht. Da gab es kein Bild. Auch die Zeitabstände waren jetzt auch nicht immer so toll immer und auch zuverlässig. Aber Kleinigkeiten. Ich glaube, diese WM hat sich gut angefühlt. Und wir hatten eine tolle deutsche Mannschaft in allen Gebieten am Start, die auch immer gezeigt haben, dass auch Radsport in Nationalmannschaften was sehr Wertvolles sein kann und dass man diesen Übergang von Farmteam zu Nationalmannschaft noch gut hinkriegen kann und dass diese Weltmeisterschaften einen guten Platz auch immer im Kalender verdient haben, weil gibt ja auch von den Farmteams durchaus Bestrebungen zu sagen, brauchen wir das oder machen wir nicht einfach eine WM mit UAE und so weiter. Nee, ich glaube, das ist genau richtig so, dass das so ist.
Ja, und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, das wollen wir aber einmal zumindest sagen, es war ja auch eine gemischte WM, denn auch die Parasportler hatten ihre Weltmeisterschaften zeitgleich in Zürich, haben auch gut abgeräumt. Annika Zein-Giles fällt mir da zum Beispiel ein, die ja auch in Paris schon erfolgreich war. Also das ist etwas, was die Parasportler auch sehr freut. Ich habe mit vielen gesprochen rund um die Paralympics in Paris. Das ist einfach eine tolle Aufmerksamkeit, die sie bekommen. Oft sind sie irgendwie am Rande oder am anderen Ende der Welt. Keiner kriegt irgendwas mit. Jetzt waren sie mal mittendrin, kriegen auch die gleichen Medaillen, kriegen auch die Uhren, die die olympischen Radsportler bekommen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also auch so gesehen war es, glaube ich, eine gelungene Veranstaltung. Und ich glaube, also das können wir schon mal sagen, Holger, die nächste WM wird nochmal ganz anders, ne?
Ja, aber ich will ganz kurz zu diesen Para-Sachen. Ja, es ist alles schick, aber auch da gibt's ein paar kritische Punkte. Eins, es ist einmalig. Es wurden ja jetzt auch Weltmeisterschaften wieder neu vergeben. Und es ist klar, es gibt sie nur 2027 nochmal in Frankreich. Und da ist auch nicht klar, ob auf demselben Kurs oder wie voriges Jahr in Schottland, einfach nur in Frankreich zur selben Zeit. Danach hat man wieder separate Paracycling-Weltmeisterschaften sogar nach Australien vergeben 2028, wo die eigentliche, wo die olympische Rad-WM in Abu Dhabi ist. Das also ist keine Perspektive. 25 und 26 sind sie sowieso wieder getrennt. A2, es gab keine Fernsehübertragungen davon. Die Kameras gingen aus und es gab nichts davon zu sehen. Das ist schlecht. Es ist auch schlecht, dass es in Deutschland diese Organisation gibt, dass man komplett zwei unterschiedliche Mannschaften hat, weil die einen zum Bund Deutscher Radfahrer und die anderen zum Deutschen Behindertenverband gehören. Das ist ganz anders im Triathlon oder im Kanu. Das bedeutete vor Ort zwei unterschiedliche Hotels, unterschiedliche Trikots, komplett unterschiedliche Mechaniker. Und der BDR hatte schon als Erfolg verkauft, dass sie sich gegenseitig die Autos geliehen haben und zusammen essen waren. Das war es auch schon. Und auch die UCI war nicht immer gut vorbereitet. Du hast das jetzt gerade gesagt. Mit den Uhren, mit diesen Tissot-Uhren, sage ich auch mal, weil der Sponsor ist. Ich sehe noch das Bild des UCI-Funktionärs, als er dem Spanier Ten, den du auch kennst von Paralympics, genau, ja. Das ist der Vatername, genau, der keine Hände hat und dem sie diese Uhr versucht haben zu überreichen, ja, wo auch immer sie tragen will. Da muss man sich vorher Gedanken machen. Ja. Also Kleinigkeiten merkte man, das ist ein schöner Ansatz, aber es ist ein einmaliger jetzt gewesen. Aber die Perspektive, die Strategie in der UCI ist nicht vorhanden dafür, ja, das wirklich zusammenzuführen. Aber auch, wir müssen vor der eigenen Tür kehren, in Deutschland gibt es ja null Ambitionen beim BDR zu sagen, es ist so eine materialintensive Sportart, es gehört so viel Know-how dazu, lasst uns doch gucken, ob wir die paralympischen Radsportler in den BDR übernehmen. Also ich meine, wir haben Pressemitteilungen bekommen vom BDR, wo die einfach ignoriert wurden, weil sie einfach nicht dazugehören. Nachvollziehbar aus BDR-Sicht, aber es ist alles irgendwo lächerlich.
Ja, das ist schwierig. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig sind, dass es diese Einschläge gibt und vielleicht wird es irgendwann zur Normalität. Mir hat ein Pararadsportler erzählt, dass bei der WM in Kanada, ich glaube vor 2 Jahren war die, das war schon fast provinziell. Die haben halt die Medaillen zu spät bestellt. Das führte dazu, dass dann die Medaillengewinner bei den Siegerehrungen zwar eine Medaille bekommen haben, die aber danach direkt wieder abgeben mussten für die nächste Siegerehrung, damit die zumindest für die Bilder ihre Medaille um den Hals hängen haben, wenn sie oben auf dem Treppchen stehen. Die haben sie irgendwann dann per Post zugeschickt bekommen. Also ich will dann immer nur sagen, auch wenn das jetzt nicht zur Regel wird und vielleicht dauert das noch ein paar Jahre, bis es wirklich immer gleichmäßig am selben Ort stattfindet, freuen die sich sehr darauf, dass sie jetzt mal mittendrin waren und Teil des Ganzen waren, glaube ich, bei allen Problemen, die du natürlich zu Recht angesprochen hast. Das ist noch längst nicht da ist, wo es sein sollte, ne? Das ist klar. Aber ich habe dir die WM, die nächste WM nächstes Jahr, die Olympische Radsport-WM angesprochen. Ich setze nochmal neu an, die wird nämlich anders, Holger.
Ganz anders. Und wer das jetzt gesehen hat am Wochenende, wird überrascht sein über den ersten Satz. Sie wird viel, viel schwerer. Also der Kurs ist wirklich mörderisch. Ich glaube, es sind knapp 6.000 Höhenmeter für die Männer. Das jetzt hier waren 4.400. Da weiß man im Vorhinein schon bei diesem Profirennen der Männer, dass die Anzahl der Kandidaten, die das gewinnen können, sich sehr, sehr reduziert. Und das ist das eine, auch das Frauenrennen wird sehr, sehr schwer. Und das andere ist natürlich der Austragungsort mit Kigali in Ruanda. Das ist natürlich komplettes Neuland. Es ist ein interessanter Ansatz. Auf der einen Seite wird der Weltradsportband gefeiert, dass man sagt, okay, wir gehen dahin und wir bringen Know-how nach Afrika und wir fördern den afrikanischen Radsport. Auf der anderen Seite habe ich sehr viele, die sich sehr gut damit auskennen, gehört, die gesagt haben, dass Ruanda unfassbar viel gezahlt hat für diese WM, dass die UCI extrem viel damit verdient, geschweige, also nicht investiert, sondern verdient. Und zwar noch deutlich mehr, als das Katar getan hat mit der vermaledeiten WM in Doha 2016, weil Ruanda natürlich jetzt kein, ganz vorsichtig ausgedrückt, keine lupenreine Demokratie ist, sondern weil dieses Land natürlich auch ein extrem gespaltenes ist und weil es eine reiche Klientel gibt, die sich damit jetzt schmückt mit dieser Rad-WM. Das wird politisch ein sehr, sehr heikles Unterfangen und trotzdem ist natürlich erstmal der Ansatz, nach Afrika zu gehen, eigentlich richtig. Aber wir haben auch mal, als die WM in Australien war, über den gesamten Wahnsinn gesprochen, diese gesamte Technik für alle Rennen irgendwo hinzubringen, wo der europäische Radsport ja nun doch mal das Zentrum des Ganzen ist. Und es wird jetzt trotzdem gemacht. Der Bund Deutscher Radfahrer sagt, es wird ein unfassbar teures Unterfangen. Ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wo es auch ums Geld geht. Die Mannschaften sind ja gezwungen, offizielle Hotels zu wählen sagen, es sei die mit Abstand teuerste WM, weil sie müssen um die 300 Euro Minimum pro Zimmer. Und wir reden ja über ganz viele Menschen, also diese ganzen Mechaniker, die einzelnen Teams, Juniorinnen, Junioren, U23, Frauen, Männer und was da alles zusammenkommt. Das sind ja 100 Leute. Das wird unfassbar teuer. Wenn man aber jetzt, wie wir, ich habe jetzt auch mal geguckt, wie komme ich denn da hin, wie kann man denn da wohnen, und das wird ja viel zu teuer für uns, und man gibt es einfach mal ein, dieses Datum in einer Suchplattform, Kigali für 10 Nächte, habe ich auch 300 Euro für 4 Sterne rausbekommen, allerdings für die gesamte Zeit. da merkt man, diese Spanne von 100%, von 1000 ne, sogar, das ist unfassbar, wie die sich die Taschen da voll machen. Das ist schon eine Nummer, über die wir sehr, sehr kritisch berichten sollten. Und damit meine ich nicht, dass es Afrika verdient hätte, mal so eine WM auszutragen.
Ja, darüber reden wir dann im kommenden Jahr. Wir beenden diese Folge jetzt. Ich sage euch, dass wir uns am 14. Oktober schon wieder hören. Ich überlege gerade, ob ich schon sage, dass wir da, also wen wir da als Gast haben, den mache ich noch nicht, aber ich kann euch schon mal sagen, wir haben eine sehr spannende Gesprächspartnerin. So viel kann ich schon verraten. Das wird super. Ich empfehle euch am 3. Oktober sportschau.de ab 12.45 Uhr den Münsterland Giro mit Olaf Koy, mit Jasper Philipsen, Jonathan Milan, Binyam Girmay. Die sollen alle dabei sein. Ackermann, Degenkolb, Walscheid und das letzte Rennen von Simon Geschke. Also es wird emotional, es wird einen super Sprint geben vor dem Schloss in Münster. Das ist eine dringende Empfehlung für euch. Und Holger und ich machen jetzt Schluss für diesmal. Holger, herzlichen Dank fürs Zuhören.
Sehr gern.
Ich bin Moritz Kasserlet. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Jetzt sind wir wieder regelmäßig für euch da. Natürlich in der ARD Audiothek. Also bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.